ARD Sounds.
Ich war immer zwischen Musik und Literatur. Also ich habe dann auch mit 16 mir irgendwie gedacht, vielleicht soll ich doch lieber Literatur studieren. Und ich habe damals auch schon so Schreibwettbewerbe und alles gemacht. Und ich habe dann eben so mit 16 meine Literaturprofessorin gefragt, ob sie mit mir einen Kaffee trinken würde. Und dann habe ich ihr das alles erzählt. Ich habe gesagt, weißt du, es ist so komisch, weil ich höre so Sätze in meinem Kopf. Und vielleicht soll ich lieber Literatur studieren. Ich habe gesagt, bitte Tamara, geh nach Wien, studiere Musik und die Worte werden auf dich warten.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Orte und Worte geht an Romanschauplätze, zu Inspirationsquellen und an Schreiborte. Und Stefan ist diesmal wieder mitten in Wien unterwegs, wie so oft. Und dieses Mal im Arnold-Schönberg-Zentrum. Stefan, du hast dort Tamara Steiner getroffen. Warum ausgerechnet dort?
Also aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es eine Szene im neuen Roman Luft nach unten. Die Protagonistin in dem Roman, sie heißt Iva und sie ist Musikerin wie Tamara Steiner selbst. Die aus Slowenien stammende Wienerin ist hier im Arnold-Schönberg-Zentrum selbst auch schon als Bratschistin aufgetreten. Auch sonst gibt es einige biografische Überschneidungen zwischen Tamara Steiners Leben und dem Roman, aber dazu nachher mehr.
Ihr Roman heißt Luft nach unten. Worum geht's da?
Musikerin Iva kommt zur Beerdigung ihres früheren Kindermädchens Maria nach Ohrid. Dort am mazedonischen See taucht sie ein in Familiengeheimnisse. Der Vater hat eins der Hotels am See geleitet zu Jugoslawienzeiten. Die Mutter ist in Slowenien geblieben. Es ist eine komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung. Die Tochter schreibt dann auch Briefe voller Wut und Sehnsucht, die sie aber nie abschickt. Und dann gibt es viele Fragen. Was war zwischen dem Vater von Protagonistin Iva und dem Kindermädchen? Hat Iva eine Halbschwester, die auch im See ertrunken ist? Immer mehr Geheimnisse tun sich da auf. Auch Iva hat übrigens eins. Sie hat nämlich einen Geliebten. Also aufregender Sex, sehnsüchtige WhatsApp-Nachrichten, eigentlich auch das Selbstgespräche. Und es gibt da eine, die um Ivas Geheimnis weiß. Mit ihrem Mann Felix versucht Iva unterdessen gleichzeitig verzweifelt schwanger zu werden. Und zwar mit Hilfe einer Wiener Kinderwunschklinik. Das ist tragisch und doch auch rasend komisch. Also unterm Strich ein sehr vielschichtiger Roman über die Wut und den Lebenshunger der Frauen, die transgenerationalen Traumata in Jugoslawien und die Geheimnisse, die in immer neuen Versionen erzählt werden. Also unbedingt lesenswert. Ich musste an vielen Stellen wirklich laut lachen und den Lebenshunger, ja, wer kennt den nicht? Wer ahnt nicht, dass da draußen im Leben so viele andere Rollen noch auf einen warten? Das Leben da ist, wo Energie ist. Kurzum, es ist ein Buch letztlich über die Liebe in ihren vielen Facetten und man hat beim Lesen so das Gefühl, durch ein Schlüsselloch zu schauen und das macht sehr, sehr großen Spaß.
Und um Musik geht's auch. Deshalb habt ihr euch im Arnold Schönberg Center in Wien getroffen. Stefan mit Tamara Steiner.
Habe ich mir gedacht, guten Morgen, Tamara. Ich war total glücklich, wo sie gesagt haben, dass wir daherkommen, weil das ist irgendwie ein...
So, jetzt.
Morgen.
Aha. Also wir sind jetzt im Arnold-Schönberg-Center. Ah, wow.
Also das tatsächlich ist auch die Aussicht aus einem Arbeitszimmer in Los Angeles quasi nachgebaut. Also auch mit diesen Rundbogenfenstern.
Also wir schauen jetzt durch so eine Scheibe quasi in das Arbeitszimmer von Arnold Schönberg. Arnold Schönberg, Erfinder der Zwölftonmusik.
Ja, genau.
Und man sieht hier Noten.
Du, Manuskripte, ja.
Dann sieht man so Füllfederhalter, einen Bleistift an Spitze, Schubladen, ein Klavier steht in der Ecke, ein bisschen vergilbte Bücher.
Das ist das Ibach-Klavier, oder? Und den hat er nämlich von Wien nach Berlin, dann auch nach Los Angeles und dann wieder zurück hierher genommen.
Also und das hier ist ja was Interessantes, ne? Das ist was Besonderes.
Unsere Liedkopie, genau.
Aha, und damit hat er seine Manuskripte sozusagen vervielfältigt, seine,
genau,
Notenblätter.
Aber ist schön, ne?
Wenn ich so reinschaue, denke ich, ja, schön, gemütlich, schön voll. So sieht es wahrscheinlich bei mir im Arbeitszimmer auch aus. Und ich denke, Albtraum hier abzustauben. Kannst du was mit Zwölftonmusik anfangen?
Ja, ich habe auch Stücke in Zwölftonmusik gespielt. Ja. Aber eben, das ist dieser Gang, den ich auch im Buch beschrieben habe. Ne? Also es ist
Wir betreten jetzt quasi den Roman. Wir laufen durch einen dunklen Gang.
Schau, da ist dieser Kaffeeraum, was?
Ah ja, genau, da unterhalten die sich, ne?
Ja, genau.
Oh, ein schöner Bösendorfer. Davon träumt meine Frau. Wir sitzen jetzt hier im Konzertsaal des Arnold Schönberg Centers im Palais Fanto. Das ist ja besonders, weil das hier sozusagen UNESCO-Weltdokumentenerbe ist. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Das Zentrum wurde 1998 gegründet und es ist wirklich vieles. Es ist Museum, es ist Archiv, es ist Forschungszentrum, es ist eben dieser Konzertsaal, also wo einfach regelmäßig neue Musik gespielt wird, auch viele Uraufführungen. Auch ich habe hier zum Beispiel Uraufführungen gespielt. Aber eben, es gibt auch zum Beispiel Malereien von Schönberg, die man sich hier anschauen kann, weil er war ja auch Maler und Dichter, ne? Also er war auch irgendwie so ein spartenübergreifender Künstler. Ich habe deswegen auch diesen Ort für meinen Roman gewählt, weil ich finde, also wenn man von Wien hört, also so immer Musikverein und Konzerthaus und so, es gibt aber so viele Städte, wie zum Beispiel die sich eben der neuer Musik auch widmen. Und für mich ist es aber auch so eine Gabelung, dieser Schönberg-Center, weil wenn man hier die Straße raufgeht, die Prinz-Eugen-Straße, kommt man in den Jolle-Verlag. Wenn du aber da rechts weitergehst, kommt man zu der Universität für Musik und Darstellende Kunst, wo ich studiert habe und Konzerte auch. Das ist wie so eine Gabelung auch auf meinem Weg, weißt du, weil ich jetzt beides mache, ne, und so. Und ich finde, das ist ein fantastischer Ort. Ich habe einen Text mit meinem Mann zusammengeschrieben, Mondschaukel, und das wurde von Daniel Moser, einem österreichischen Komponisten, vertont und dann hier eben uraufgeführt in diesem Saal. Ich wollte ja immer schreiben. Musik und Literatur waren immer da, also beide zugleich.
Wo kommt diese Liebe zu den Künsten her? Kannst du das sagen? War das bei euch zu Hause ein Thema?
Also meine Mutter hat in einer Papierfabrik gearbeitet und mein Vater hat eine Feriensiedlung auf einer kroatischen Insel Lošinj übernommen, die mein Großvater in den 70er Jahren gegründet hat. Also seine gesamte Familie wurde im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland deportiert, in ein Arbeitslager. Und er war damals 15, 16 Jahre alt. Es wurde auch ein Mädchen aus einer Stadt deportiert und sie hat dann als Putzfrau gearbeitet und hat auch das Büro von diesem Kommandanten geputzt. Das war in der Nähe von Berlin. Und mein Großvater hat ihr damals gesagt, sie soll so einen Entlassungsbrief mit der Unterschrift von diesem Kommandanten stellen und ihm bringen. Und das hat sie gemacht. Mein Großvater hat dann ein Jahr lang die Unterschrift von diesem Mann geübt und tatsächlich dann für sich und seinen 3 Jahre älteren Bruder, der auch dort war, 2 Entlassungen gefälscht. Und die sind dann im Abstand von einem Jahr beide geflüchtet tatsächlich aus dem Lager. Und mein Großvater ist dann als erster zurück zu Fuß nach Slowenien, hat sich Partisanen angeschlossen, ist sehr schnell aufgestiegen, hat für Tito gekämpft und dann in den Zeiten von Informbüro haben sie ihn als pro-russisch, also wo der Tito mit Stalin gebrochen hat, haben sie dann aus irgendeinem Grund, den man überhaupt nicht verstehen kann, als pro-russisch eingestuft und auf die nackte Insel Goli Otok geschickt. Und Goli Otok ist natürlich das schlimmste Umerziehungsgefängnislager in Jugoslawien gewesen. Und da war mein Großvater für 12 Jahre drauf verurteilt. 7 Jahre ist er geblieben, danach wurde er tatsächlich freigesprochen. Und jedenfalls, wo er dann zurückgekommen ist, haben sie in dieser Papierfabrik in Krško, wo ich eben aufgewachsen bin, jemanden gesucht, der Deutsch konnte. Und er konnte Deutsch eben. Und so hat er sie dann wieder hochgearbeitet. Und dann in den 70er Jahren hat er diese Idee auf der kroatischen Insel. Er wollte so eine Siedlung gründen, wo die Arbeiter aus slowenischen Firmen so anständigen Urlaub machen konnten. Und so haben die slowenischen Firmen Geld investiert. Und diese Siedlung, die heißt Bučanje, Meeresrauschen auf Deutsch, gibt es nach wie vor. Und nachdem mein Großvater gestorben ist, hat mein Vater das übernommen. Also die waren nicht in dem Sinne Künstler, aber ich weiß, dass mein Großvater sehr gerne Klavier spielt. Also meine Großmutter hat ihm zu irgendeinem Geburtstag einfach Klavier geschenkt und er hat dann so immer improvisiert. Und mein Vater hat unglaublichen Schreibtalent eigentlich. Also ich glaube, er wäre eigentlich gern Schriftsteller geworden. Und mein Vater hat mir immer gesagt, dass er sich wirklich wünscht, dass ich ein Leben führe, in dem ich das mache, was ich machen will, weil er es nicht konnte. Ich glaube, er wollte wirklich Schriftsteller werden. Genau, also die waren jetzt nicht in dem Sinne Künstler, aber in der Seele Künstler. Und meine Mutter ist auch sehr gestalterisch begabt. So habe ich dann angefangen mit der Musik. Ja, und dann habe ich so mit 10 Jahren meinen ersten Wettbewerb gemacht. Und da war mein späterer Lehrer aus Ljubljana in der Jury. Und ich habe Geige damals gespielt. Und er hat nach dem Wettbewerb meine Lehrerin angerufen und hat gesagt, sie ist eigentlich für die Bratsche gemacht. Und das war wirklich witzig, weil wir sind zu ihm gefahren. Und er hat mich direkt zum Geigenbauer gebracht und hat eine Bratsche für mich ausgesucht. Und hat gesagt, die nimmst du jetzt. Und dann war diese Bratsche 2 Wochen versteckt in der Musikschule. Und ich bin immer hingegangen und habe dort geübt. Und nach 2 Wochen hat dann dieser Geigenbauer bei uns zu Hause angerufen und hat gesagt, wie schaut es jetzt mit der Bratsche aus? Und die haben keine Ahnung gehabt, dass es überhaupt eine Bratsche gab oder sowas. Die haben dann diese Bratsche gekauft und ich bin dann nach Ljubljana gegangen, habe bei diesem Lehrer im Musikgymnasium weitergemacht. Und dann bin ich eben nach Wien. Er hat gesagt, besser Letzte in der Stadt als Erste im Dorf. Also genau, ich soll nach Wien gehen.
Du sagst, du bist in Krško aufgewachsen. Genau. Das ist der Ort, wo das einzige Atomkraftwerk Sloweniens steht. Geboren bist du aber in Novo Mesto. Ich habe gestern mal auf Wikipedia geguckt, Novo Mesto, und unter den berühmten Persönlichkeiten, da bist du. Aber
echt?
Ja, und außerdem eine gewisse Melania Trump.
Melania Trump ist ja 20 Minuten weg von Krško aufgewachsen, in Sevnica. Da gab es ja die Statue, also so eine hölzerne Statue. Aber ja, die Melania Trump ist da in der Nähe aufgewachsen, ja.
Du bist Musikerin, Bratschistin, haben wir jetzt gelernt. Du bist aber auch Schriftstellerin, du hast mit Lyrik angefangen.
Auf Deutsch habe ich mit Lyrik angefangen, genau. Also ich habe in Slowenien auch schon geschrieben und ich war immer zwischen Musik und Literatur. Also ich habe dann auch mit 16 mir irgendwie gedacht, vielleicht soll ich doch lieber Literatur studieren und vergleichende Literaturwissenschaft hat das in Slowenien geheißen. Und ich habe damals auch schon so Schreibwettbewerbe und alles gemacht. Und ich habe dann eben so mit 16 meine Literaturprofessorin gefragt, ob sie mit mir einen Kaffee trinken würde. Und dann habe ich ihr das alles erzählt. Ich habe gesagt, weißt du, es ist so komisch, weil ich höre so Sätze in meinem Kopf und vielleicht sollte ich Musik hören, ich weiß es nicht. Und vielleicht soll ich lieber Literatur studieren. Und ich habe richtig gesehen, wie sie Panik bekommen hat und hat gesagt, bitte mal, geh nach Wien, studiere Musik und die Worte werden auf dich warten.
Ich wollte noch mal über die Gemeinsamkeiten von Musik und Literatur reden. Ich habe in der Vorbereitung für unser Gespräch so drüber nachgedacht, was könnte es denn sein, was das Bindeglied ist. Ist es Disziplin?
Disziplin ist, was mir unglaublich hilft beim Schreiben. Ich bin wirklich wahnsinnig diszipliniert. Ich war einfach gewohnt, 6-7 Stunden am Tag zu üben und ich hatte, das war normal. Und zwar jeden Tag. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir dann zu Weihnachten so manchmal einen Tag geschenkt hat, wo ich nicht geübt habe. Was halt witzig ist, ich habe Konzertfach Viola studiert und das Einzige, was man da halt nicht lernt, ist Sprechen. Du lernst auf die Bühne zu gehen und spielen, aber nicht sprechen. Und auch zum Beispiel im Orchesterproben, also nichts zu sagen eigentlich. Also, was heißt, ich gehe total gerne auf die Bühne und lese, weil ich fühle, das ist mein Werk. Das habe ich geschrieben und das kann ich jetzt so lesen, wie ich lesen will und da gibt es keine Anweisung. Solche Podcast-Aufnahmen, das ist das erste Podcast eigentlich, das ich mache mit dir. Deswegen mache ich mich sowas so nervös, weil ich mir denke, ich kann überhaupt nicht sprechen. Wenn ich mal Kinder habe, will ich natürlich auch, dass sie ein Instrument spielen. Ich habe als Kind sofort gewusst, also ich habe angefangen zu üben, habe sofort gewusst, okay, heute bin ich sehr verwirrt, heute bin ich nicht dabei, heute zweifle ich an mir, heute sehe ich alles negativ. Also die ganze Zeit forschst du eigentlich deine Psyche, ne? Und so und wie du funktionierst und eben vor allem diese Zustände, bevor du auf die Bühne gehst. Ich leide auch extrem unter dem Lampenfieber, ne? Also das war wirklich ganz schlimm.
Und wie gehst du damit um?
Ja, also jetzt ist es besser geworden. Es war interessant, also ich hatte in Slowenien, da habe ich auch Wettbewerbe gemacht und da hat mich mein Lehrer, er hat uns wirklich so aufgepusht, dass wir dann wie so Tiger auf die Bühne gegangen sind und das war dann dieser Moment und das hat funktioniert. Er hat uns wirklich so vorbereitet und dann bin ich nach Wien gekommen und hatte ganz andere Lehrer. Der eine war Zen-Buddhist parallel und der andere war auch sehr mit mentalen Übungen eigentlich. Also die beiden haben mich und auch die anderen in der Klasse nicht so gedrillt, wie wir jetzt auf die Bühne gehen, sondern sie haben uns gelassen, dass wir sehr über unseren Weg finden. Und so bin ich wahnsinnig nervös geworden. Und ich glaube, das ist auch übrigens normal, habe ich oft in Biografien auch gelesen, dass so mit 18, 19, 20, wenn du anfängst zu reflektieren, was du überhaupt machst, wirst du nervös. Weil als Kind machst du es einfach. Ich habe, glaube ich, ein Gehirn, das sehr intensiv negativ arbeiten kann, also mich fertig machen kann. Und, so, ne? Und ich habe mich sehr fertig gemacht. Ich dachte, das ist nicht gut genug, nicht gut genug. Oder dann habe ich alles so extrem gespürt. Dann habe ich plötzlich meinen Bogen so extrem gespürt, dass ich fast keinen Ton mehr spielen konnte. Und mein Lehrer ist sehr unruhig geworden, weil er nicht mehr wusste, was er da machen soll. Und dann hat er mir schon eigentlich Beta-Blocker gegeben. Das war dann irgendwie auch gang und gäbe, also dass die Musiker, auch professionelle Musiker, also bei den Philharmonikern oder Symphonikern, eigentlich Beta-Blocker auch nehmen und so. Ne? Dann ist mein zweiter Lehrer gekommen und hat das gesehen und ihm war nach 2 Stunden klar, was los ist. Und er hat mir dann beiseite genommen und hat gesagt, was nimmst du? Und er hat mir dann wirklich geholfen, da wegzukommen davon. Ja, es hilft einfach, immer mehr auf die Bühne zu gehen. Und einfach hier auf einmal mit einer tollen Geigerin, auch hier haben wir zusammen gespielt mit ihr. Und sie hat mir gesagt, das ist so eigentlich was Schönes, weil es zeigt einfach, dass es dir nicht egal ist. Und du willst ja gut sein auf der Bühne und so. Und arbeite damit lieber, als dagegen zu kämpfen. So, und dann habe ich wirklich angefangen, damit zu arbeiten. Und dann war das wirklich so, dass ich angefangen habe zu verwandeln. Aber eben diese ganze Reflexion, die man mit sich selbst als Musiker die ganze Zeit eigentlich macht, die ist, glaube ich, auch für Schreiben wahnsinnig gut.
So, jetzt sind wir bei deinem Buch. Endlich.
Schau mal, wie es aussieht.
Luft nach unten.
Ja.
Ich kenne den Begriff Luft nach oben. Das meint, da geht noch was. Es ist nicht perfekt, da ist noch Luft nach oben. Wie würdest du Luft nach unten interpretieren?
Das war ja der Titel meines Bachmann-Preistextes. Ne? Und ich habe das immer als einen sehr positiven Titel empfunden. Weil Luft nach unten heißt, es könnte immer schlimmer sein. So habe ich mir das gedacht. Ne? Also das heißt, ich meine, im Buch werden sehr traurige Sachen auf eine humorvolle Art und Weise, glaube ich, beschrieben. Die Stimmung dahinter sollte schon sein, es könnte viel schlimmer sein. Es ist nicht alles verloren. Ne?
Ist das vielleicht das Jugo-Gefühl? Ist das gar nicht so schlimm?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, die lachen ja oft, wenn man weinen könnte. Ne? Und ich glaube, das ist so ein ähnliches Gefühl. Ja. Also man kann lachen oder man kann weinen und dann lachen sie lieber. Genau, tue ich auch. Ne?
Apropos Lachen, ich habe an manchen Stellen gelacht. Es gibt eine Szene, da sagt irgendein Passant, wir sind doch hier nicht auf dem Balkan.
Ja. Genau, das ist, ich weiß genau, also das ist, wo Eva, die Protagonistin des Romans, ihren Mann Felix in der Kinderwunschklinik treffen will, damit er seine Samenprobe abgibt, also Spermiogramm eigentlich abgibt, den er nicht gemacht hat und rastet total aus, ne? Und beschimpft ihn wahnsinnig. Und da kommt dann einer vorbei und sagt eben, wir sind da nicht am Ball. Aber eben, ich finde, weibliche Wut spielt auch eine große Rolle in dem Roman. Ne?
Ja.
Mut zur Wut.
Du erklärst es ja so ein bisschen mit den Partisanen, mit den verschwundenen Männern. Mhm. Das an einer Stelle spielt das eine Rolle, dass das irgendwas mit den Frauen macht.
Aber es ist schon so, dass die Geschichte vom Balkan, des Balkans, wurde einfach in der, also meist aus der männlichen Perspektive erzählt und die passierte meist am Schlachtfeld, mit der Kalaschnikow. Die Frauen blieben da total am Rand. Was aber überhaupt nicht heißt, dass es keine weibliche Gewalt oder weibliche Wut gibt. Die passiert einfach ganz woanders. Und natürlich, ich meine, im Buch ist das in dieser Szene, wo von diesem Großvater Partisanen erzählt wird und die Mutter dann irgendwann das nicht mehr hören kann. Weil natürlich diese Verherrlichung von Partisanen die ganze Zeit irgendwann genug ist. Ne? Und alle anderen Geschichten keinen Raum bekommen. Ne? Und ich wollte eben diesen weiblichen Stimmen Raum
also
geben.
Es geht ja viel auch um das Ungesagte, was dann so in die Familien rein sickert. Das Schweigen spielt ja auch in deinem Roman eine große Rolle.
Ja, ich meine, es ist ja im Prinzip ein Widerspruch, ne? Weil die Eva schreibt, also ich würde sagen, so das Herz dieses Romans sind diese, man kann sie Monologe nennen oder man kann sie aber auch unabgeschickte Briefe an die Mutter vielleicht nennen. Und in diesen Briefen an die Mutter, die Eva da die ganze Zeit so wie einen roten Faden im Buch schreibt. Und das ist eingebettet in eine größere Handlung. Aber ich meine, im Prinzip sagt Eva in diesen Briefen wirklich unglaublich vieles. Sie wechselt auch zwischen unglaublich berührender Zärtlichkeit, ne, und Sehnsucht nach der Mutter, aber auch extremer Wut auf die Mutter. Und sie sagt im Grunde alles zu der Mutter, aber die Mutter hört es nicht. Also ich sehe das als in aller auch Wut, die dabei vielleicht ist, zu hören, ist eine große Liebeserklärung an die Mutter. Das ist eine große Liebeserklärung an die Mutter und ich finde, dieses ganze Buch ist ein Ausdruck von Sehnsucht in verschiedensten Formen. Also selbst diese erste Begräbnisszene, wo Eva verlangt, dass der Sarg ihres Kindermädchens Maria geöffnet wird, das passiert ja auch in der Sehnsucht. Das passiert nicht, weil die Eva irgendwie verrückt ist und keine Pietät hat in dem Sinne, sondern weil sie so eine Sehnsucht hat. Eva hat etwas sehr Ungestümes und sehr Ungefiltertes und sie kann nicht Sie kann sich schwer zurückhalten, also es kommt immer alles gleich raus. Ne? Und da kommt auch diese Sehnsucht nach dieser Maria so raus, dass sie dann will, dass dieser Sarg geöffnet wird.
Und dann gibt es ja auch die Sehnsucht bei Carmela.
Carmela ist ein guter Name,
ja,
oder?
Also ja, total. Elfjähriges, cooles Mädchen, ja, das so cool. Paintball spielt ja, und da genau, auch gut ist. Genau. Also sie ist ein Kofferkind.
Genau, ein Kofferkind.
Und diese Kofferkinder, das sind ja die, die bei den Großeltern aufwachsen. Ja, ja. In dem Fall ist es ihre Großmutter, Bakica. Mhm. Und du lässt es ja spielen am Ochridsee.
Genau.
Nordmazedonien. Ja, genau. Ochridsee steht für mich, Liebe geht durch den Magen, für die Ochrid-Forelle, aber natürlich auch für orthodoxe Christenheit, für viele Völker und Heere, die da durchgezogen sind. Wofür steht Ochrid für dich?
Also erstens ist es so, dass mein Großvater, von dem ich vorhin erzählt habe, hat meiner Oma versprochen, wo sie geheiratet haben, dass sie ihre Hochzeitsreise nach Ochrid machen. Die haben sie aber nicht gemacht. 2023 war ich auf einer Tournee. Sie haben damals mit Michael Sturminger das Leben von Jack Unterweger in so eine hybride Form gebracht. Das war
dem österreichischen Frauenmörder?
Genau, der die Frau immer mit ihrem BH erwürgt hat. Jedenfalls haben sie mit dem Regisseur Michael Sturminger so ein Hybrid gemacht. Und zwar war das Oper, Konzert, True Crime, Literatur, Theater, alles zusammen auf der Bühne. Das war so ein Stück. Und der John Malkovich hat diesen Jack Unterweger verkörpert. Und wir waren...
Top-Besetzung.
Ja, na wirklich. Also das hat er gut gemacht. Genau. Genau. Und wir waren da 2023 auf so einer Balkantour. Und eine Station war eben Ochrid. Ich habe es nicht gekannt. Ich habe nur das gewusst, dass meine Oma dahin gehen wollte mit meinem Großvater. Und wir waren eben tatsächlich in so einem brutalistischen Hotel untergebracht am See. Wir waren da eine ganze Woche und mich hat diese Stimmung wahnsinnig beeindruckt. Diese Mischung aus eben, da sind Orthodoxen, es gibt auch eine katholische Gemeinde, Muslime, dann Roma, Sinti, also sie so ein, also man sagt eigentlich, dass Ohrid so ein Jerusalem des Balkans ist, ne? Also da finden sich im Prinzip alles. Und dann finde ich auch, ich war sehr viel am Meer, aber nicht viel an Seen, ne? Und ich finde, See hat immer so was Angestautes, da staut sich immer etwas, das ist nichts, was irgendwie fließt und sich erfrischt, also es ist irgendwie so angestaut. Energie, ne? Und
zumal das auch eine sehr vulkanische Gegend ist.
Ja, eben, auch sehr vulkanische Gegend, ja, genau. Ja, aber auch schon der Flughafen, also wenn du da ankommst und da ist diese Ikone vom heiligen Paulus und dann gleichzeitig diese byzantinische, aber dann auch natürlich slawische Stimmung, natürlich osmanische Tradition ist überall zu sehen und es ist so ein, ich war so fasziniert von dieser Kulisse und wo ich dann angefangen habe, an dem Roman zu arbeiten. Ich mag ja so Romane, die auch selber zu lesen, die Lust auf Orte machen. Ne? Also, dass man einen Roman liest und dann hast du gleich Lust, dahin zu fahren und so. Ne? Und ich fand Ochrid so eine tolle Leinwand, um da dieses Setting zu bringen. Und dann bin ich nochmal eben hingeflogen und habe mir das nochmal alles so angeschaut und auf mich einwirken lassen und war einfach wirklich sehr, das hat mich sehr mitgenommen. Und auch jetzt, wenn ich so im Buch lese, wenn ich mich vorbereite auf Lesungen oder sowas, ich spüre natürlich diese Hitze und diese Multikulturalität.
Also eigentlich müsste dir die Stadtverwaltung von Ochrid für diesen Roman Werbeblock, das ist, da müsste vorne so ein Banner draufkommen, Werbeblock für Ochrid.
Genau, genau.
Du hast vorhin über Disziplin gesprochen.
Ja.
Ich habe im Standard gelesen, du schreibst im Stuhl deines Großvaters, richtig?
Ja, ich schreibe im Stuhl meines Großvaters, von dem ich erzählt habe. Meine Oma hat ihm nämlich zu seinem 50. Geburtstag auch in den 70er Jahren so einen wirklich schönen Ledersessel geschenkt, der unglaublich bequem ist. Wo wir mit Paul zum ersten Mal nach Slowenien gefahren sind, damit wir meine Familie kennen, dann sind wir noch auf den Dachboden von meiner Oma und da war dieser Sessel und der war ein bisschen kaputt. Und Paul wollte ihn sofort mitnehmen. Und wir hatten damals ganz so ein kleines Auto. Aber wir haben es irgendwie reingekriegt.
Ein Twingo.
Ja, ein Twingo. Ja, genau, ein Twingo. Wow, du bist wirklich so gut. Und mit dem Stuhl sind wir dann zurück nach Wien, haben ihn da zu einem Tischler gebracht. Er hat es repariert und in dem Stuhl schreibe ich es. Und es ist echt auch wirklich so. Viele sagen, ich kann überall und ständig schreiben, aber das kann ich nicht. Also ich kann zum Beispiel nicht hier jetzt plötzlich schreiben im Schönberg Center. Ich kann jetzt nicht mit meinem Computer herkommen und mich daher setzen und irgendwie 2 Stunden arbeiten. Das kann ich nicht. Also ich brauche irgendwie so, ich muss wirklich abgeschieden sein von anderen, also sozial alleine. Und dann arbeite ich auch wirklich so, dass ich durchgehend arbeite. Also wenn ich einen Roman schreibe, ist es so, also ich gehe wirklich, also jetzt bin ich zum Beispiel nicht in diesem Modus. Ne? Jetzt bin ich in einem ganz anderen Modus, also wo ich in die Welt gehe und spreche und so. Ne? Aber wenn ich schreibe, gehe ich wirklich in einen anderen Modus und dann ist es wirklich so, dass ich in sehr großen Blocks sehr intensiv arbeite. Zum Beispiel bei diesem Roman war es wirklich so, dass ich dann im Sommer einen Monat lang, also dann jeden Tag. Also ich fange dann gleich so um 6 in der Früh an und dann arbeite ich eigentlich den ganzen Tag und so. Dazwischen esse ich was und so, aber...
Und dann machst du noch 6-7 Stunden Bratsche.
Genau. Na eben, das ist schwierig. Ja. Und das ist genau, aber das ist witzig, wirklich witzig, dass du das sagst, weil das ist genau das Problem. Nämlich, ich habe dann wirklich so viel gearbeitet, habe aber dann das Gefühl, jetzt müsste ich eigentlich Brat üben. Und dann kann ich das aber nicht. Ich übe jetzt natürlich nicht mehr so viel. Ich spiele auch ein bisschen weniger als früher. Ich arbeite immer in so Modi. Also dann bin ich in einer Schreibphase, wo ich aber wirklich sehr intensiv schreibe und am liebsten auch nicht mehr. Also ich habe am liebsten, wenn das Manuskript schon so weit ist, dass es so einen Sog entwickelt, dass es immer zurückzieht, wo du dann gar nicht mehr weg willst. Ne? Und so, das habe ich am liebsten eigentlich. Da schminke ich mich dann auch dann gar nicht. Wie wenn dann Schabe sind kleiner, so mich irgendwie anzuziehen und so. Und ich meine, es gibt auch einen Grund, warum ich in dem Stuhl arbeite, weil ich kann nicht am Tisch schreiben. 3 Bandscheibenvorfälle hier in der Halswirbelsäule. Und ich habe wirklich ziemlich lange Arme. Und wenn ich am Tisch sitze, ist die Schulter so hoch, dass ich wahnsinnige Schmerzen bekomme. Ich kann das gar nicht. Also deswegen im Stuhl ist das angenehm für mich. Also da habe ich keine Schmerzen in dem Sinne. Aber genau, also so, also wenn ich in Wien bin, dann schreibe ich eigentlich nur dort, in dem Stuhl, in dem Sessel. In Ohrid, dann mache ich mir auch dieses Zimmer zu eigen und da kann ich natürlich auch arbeiten. Aber ich kann wirklich schwer in Kaffeehäusern oder an so Orten. Das ist auch so ein romantisches Bild, ne? Aber dementsprechend ich einfach nicht. Ich bin zu abgelenkt. Ja. Genau.
Du schreibst dann in einem Rutsch durch und dann Korrekturen.
Genau, ich mache normalerweise so, genau, wenn dann eine erste Fassung steht, mache ich so vielleicht so ein paar Wochen, manchmal sogar einen Monat, so Pause, damit ich Abstand zum Manuskript bekomme und dann gehe ich nochmal. Und dann siehst du plötzlich, zum Beispiel, wo ich die erste Fassung an den Verlag geschickt habe, habe ich so gedacht, das ist ja schon fast fertig und so. Nein, ich habe gedacht, nein, und dann, weil ich so drin war und dann habe ich eben einen Monat Pause gehabt, dann habe ich es angefangen nochmal zu lesen. Das ist ja total peinlich eigentlich. Ne? Es war noch so viel zu tun. Ne? Das ist normal eigentlich. Ne? Aber ich meine nur, dass man, wenn man zu tief im Manuskript drin ist, dann verlierst du diese Distanz und du weißt gar nicht mehr, was noch alles zu tun ist. Genau, und ich versuche dann immer diesen Abstand zu gewinnen, damit ich dann eben mit frischen Augen wieder rangehen kann. Und so arbeite ich dann das immer so in großen Blocks mit Pausen dazwischen. Und eben in diesen Pausen, ich versuche das immer auch so zu planen, dass wenn ich dann diese Pausen habe, dass ich da spiele. Das ist super, weil das stimuliert ganz andere Zentren auch. Ne?
Und ja, das macht andere leer. Sinne.
Ja, genau.
Du hast ja einen Kunstgriff drin, den fand ich ganz elegant. Die Protagonistin Iva ist ja mit Felix in einer, sagen wir mal, Arbeitsbeziehung, vor allem für ihn. Ist es ja viel Arbeit. Das sind die sehr, sehr witzigen Komponenten. Und dann hat sie aber auch noch so eine Liebschaft mit diesem Gabriel, einem Galeristen aus Berlin, und trifft sich ab und zu. Sie sagt an irgendeiner Stelle, ja, man kann ja auch 2 Leute lieben. Und worauf ich raus will, da gibt es ja noch diese Ebene der WhatsApp-Botschaften, wo sie eigentlich mit sich selbst spricht.
Ja, genau. Ja,
also so wie du es geschrieben hast, dann könnte man ja erwarten, Iva, Gabriel, Iva, Gabriel, ist aber nicht. Es ist Iva, 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 Gabriel, Gabriel, Gabriel. Warum?
Ja, weil Gabriel letztendlich auch eine Projektionsfläche ist. Sie sagt, dass er einmal gesagt hat, also so beschissen und so großartig, wie du mich hinstellst, kann ich gar nicht sein. Bitte lass mich irgendwie ein durchschnittlicher Mann sein oder so. Ne? Aber die Iva vergöttert ihn die ganze Zeit oder sie beschimpft ihn wahnsinnig. Ne? Und ich glaube, Gabriel ist für Iva, weil wir vorhin vor der Sehnsucht gesprochen haben, auch eine riesige Projektionsfläche, wie er sein könnte. Und dadurch, dass sie ihn so wenig sieht, sie trifft ja niemanden nur in dieser wahnsinnigen, also sie haben diese eine Nacht in Ohrid und selbst diese Nacht wird dann, und die ist tatsächlich wunderschön, aber die wird unterbrochen von diesem Alarm. Und wenn sie dann zurück zu ihm ins Bett, ins Zimmer kehrt, ist das schon vorbei, diese Magie. Dieser magische Moment ist vorbei. Und dadurch, dass sie sich aber immer nur für diese 2-3 Stunden oder wie lange sie sich da treffen in diesem Zimmer, natürlich ist es dann wie in einem Traum. Und sie führt aber diesen Traum fort. Es wäre natürlich was anderes, wenn sie mit ihm plötzlich jeden Tag ist, so mit Felix. Es ist ganz klar, niemand kann so ideal sein. Niemand. Ich meine, ich bin auch schrecklich. Also ich bin in einer Beziehung.
Was würdest du sagen, ist deine anstrengendste Eigenschaft?
Ich bin extrem selbstkritisch, aber so selbstkritisch und so selbst auch, dass es wirklich selbstdestruktiv wird. Ich kann das aber nicht für mich selbst behalten, sondern ich spreche das ständig aus. Und ich glaube, wenn du neben mir bist, kannst du, das erwarte ich zwar nicht, aber ich glaube, es stellt sich automatisch so ein Bedürfnis in meinem Gegenüber, mir zu helfen oder mich aufzubauen. Ich glaube schon, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich selbst habe. Und ich glaube, mein Standard ist aber ziemlich hoch an mich selbst. Aber das Lustige ist, ich habe das nur bei mir selbst. ich bin allen anderen gegenüber, ich finde alle anderen immer so großartig und perfekt und toll und unglaublich, ne? Und, aber mich selbst finde ich immer nicht gut genug, ne? Das ist wirklich anstrengend eigentlich.
Dann würde ich dir sagen, okay, häng die Neunschwänzige wieder an die Wand. Die Neunschwänzige Geißel.
Genau.
Entspann dich, relax.
Ja.
Weil du die Nacht in dem Hotel ansprichst. Es gibt zweimal Coitus Interruptus, könnte man sagen. Einmal der Feueralarm und der zweite ist, sie kommt zurück und plötzlich gibt es eine Zeugin, Carmela.
Ja.
Das Kind, das heißt, ein Geheimnis ist plötzlich kein Geheimnis mehr und damit spielt ja eigentlich das ganze Buch, ne?
Ja, das stimmt, diese Komponente haben wir noch gar nicht angesprochen. Genau, ich finde, was ich halt auch sehr mag, sind diese unzuverlässige Erzählerinnen, ne? Also man kann der Eva auch nicht so ganz glauben, ne? Also man weiß eigentlich nicht so ganz genau. Ich meine, stimmt das jetzt alles wirklich? Ist das wirklich passiert? Und ich glaube, extreme Form davon ist Slava.
Slava ist die Oma von Carmela.
Genau, die Oma von Carmela. Und bei ihr weiß es zum Schluss wirklich jetzt nicht. Ist eigentlich diese Tochter jetzt wirklich Prostituierte? Hat sie das alles ausgedacht? Man weiß es einfach nicht mehr. Und ich mag diese Unzuverlässigkeit des Erzählens. Aber das spiegelt auch, ich meine, wie Leute ihr Leben auch selber leben und erzählen. Weil jeder erzählt irgendeine Geschichte. Ich meine, es ist immer natürlich eine sehr beschränkte Sichtweise. Ne? Und natürlich, ich meine, du weißt ganz genau, was ich meine, wenn ich sage, ne? Also man hat in sich, ja, ich meine, das ist ja verrückt, was man alles in sich hat und empfindet und gleichzeitig wahrnimmt. Und dann sagst du einen Satz und da ist es natürlich unmöglich, diese ganze Innenwelt in diesen einen Satz zu verpacken. Ne? Und dann natürlich gibt es bessere oder schlechtere Geschichtenerzähler. Paul zum Beispiel ist ein toller Geschichtenerzähler. Also, er kann super Geschichten erzählen.
Weil du ihn gerade reinbringst, sieht er sich eher als Felix oder als Gabriel?
Also ich glaube, er würde sie gerne in beiden sehen, aber er findet Felix wahnsinnig lustig. Ich meine, das ist auch das Schöne an Paul, ne? Er hat eine wirklich fantastische Selbstironie. Ne? Weil ich glaube, es gäbe zum Beispiel, wenn eine Frau so ein Buch schreibt und die irgendwie die Leute wissen, okay, die wollen wirklich ein Kind zeugen. Ist das jetzt irgendwie real oder was ist das jetzt eigentlich? Ist das wirklich jetzt das, was passiert ist oder ist das erfunden? Ne? Und ich glaube, viele Männer würden da total nervös werden. Ne? Und so, und, oder irgendwie wären ihnen peinlich oder so. Paul,
ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, wie hast du das recherchiert?
Ich kenne die Kinderwunschklinik schon ziemlich gut. Also ich habe auch diese Eingriffe schon gemacht. Ich kenne auch ein paar Kolleginnen einfach, die auch diese Erfahrungen haben, und viele Frauen haben eigentlich diese Erfahrung, man spricht nur nicht darüber. Und das Lustige ist, wie wir alle Frauen uns irgendwie finden, sind diese Sperma-Abgabe-Geschichten, wo die Männer wirklich an ihre Grenzen kommen. Ich finde das so witzig. Und es gibt so einen Satz von der Dr. Felsinger, das ist die Frauenärztin, die ganzen Befruchtungen durchführt. Sie sagt, also wo die Insemination machen, also da wird durch einen Katheter das Sperma einfach direkt in die Gebärmutter initiiert. Und es dauert 2 Sekunden. Ne? Und die Dr. Felsinger sagt, so, ist schon vorbei. Ne? Und die Eva sagt, war so schnell. Und dann sagt die Dr. Felsinger, ja, mehr ist das ja nicht. Ne? Und da habe ich mir so gedacht, und das ist schon so repräsentativ für diesen ganzen Prozess. Wir reden jetzt wirklich hier von Männern, die keine Fruchtbarkeitsprobleme haben. Ne? Also wenn du wirklich ganz normal zeugungsfähig bist, dann ist dieses Spermaabgabe im Prinzip ein Orgasmus. Ne? Also das ist wirklich nicht so viel, werden die Frauen also wirklich eigentlich viel machen müssen. Also auch die ganzen Hormone, die sie einnehmen müssen, die ganzen Kontrollen. Also es ist wirklich ein sehr langer Prozess. Aber trotzdem dreht sich irgendwie alles immer um diese Spermaabgabe. Ne? Und deswegen wollte ich dann auch dem Phallus so ein Denkmal setzen im Buch, weißt du, so in allen Details, weil ich liebe Details. Und jetzt steht das halt ein bisschen schief aus dem Buch heraus.
Ich fand, da waren sehr lustige Szenen drin. Ich sag nur, mein Favorite ist, wie er die Tür auflässt und zum Counter kommt. Und da seinen Becher abgibt und im Hintergrund hört man Bambi.
Genau. Ich finde das wahnsinnig lustig, diese Szene. Es ist vielleicht komisch, sowas zu sagen über den eigenen Roman, aber diese Szene finde ich wirklich lustig. Also, na, weil es war mir auch wichtig, weißt du, dass man über diese Sachen auch lachen kann, ne? Weil das ist eh ernst.
Ja, na klar. Also im Buch ist das ja, sage ich mal, volatil, ihr Kinderwunsch. Also plötzlich spielt es dann keine Rolle mehr. Warum war es ihr wichtig und warum plötzlich nicht mehr?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es ihr gar nicht mehr wichtig ist, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Iva eine Frau ist, die auch wirklich drunter leidet, dass sie so viele Frauen in sich hat, die sie gerne wäre. Also sie ist wirklich nicht befriedigt. Ihr genügt nicht das Leben als Musikerin und einfach in der Konstellation, in der sie ist. Also sie hat Lust auf multiple Versionen ihrer selbst. Und ich glaube, dass Iva wirklich eine Figur ist, in der so viel unter der Oberfläche passiert, dass sie gar nicht Zeit hat zu verarbeiten und zu verstehen, was sie wirklich fühlt. Also diese Schichten in ihr, die sie die ganze Zeit wechseln, sie sagt das ja auch, ne? Also sobald die andere zum Vorschein kommt, zum Beispiel wenn sie zu Gabriel geht, ne? Das ist nicht so, dass sie dann noch die Iva ist, die mit Felix ist. Die switcht dann wirklich in eine andere Rolle. Und es ist nicht so, dass die andere dann noch da ist, sondern die ist wirklich wie so auf Standby gesetzt. Und dadurch, dass in ihr aber so vieles ständig wechselt, passieren da so viele Standbys, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie kommt zu so einem Shutdown, wo sie gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich wirklich fühlt. Ne? Und sie ist sich aber dessen bewusst. Das ist, finde ich, eine Sache, die ich gerne zu Iva sagen würde. Iva ist keine Frau, deren Sachen einfach geschehen. Ne? Also die ist nicht so, diese Figuren, weißt du, wenn du oft so liest, sie wusste nicht, wie er geschah. Na, das ist nicht Iva. Also Iva weiß ganz genau, was hier geschieht und wie er geschieht. Und sie
Sich ja auch ganz aktiv drauf ein.
Genau. Sie lässt sich sehr aktiv drauf ein. Das ist nämlich interessant. Na, es ist nicht so, dass sie in einem Rausch sich verliert, sondern sie verliert sich nicht. Sie lässt sich sehr bewusst auf diesen Rausch ein. Na? Und deswegen ist er auch bewusst, dass das, was sie gerade vermeintlich angeblich fühlt, dass sie kein Kind mehr plötzlich will. Sie weiß, dass das gar nicht stimmt, dass sie sich selbst eigentlich täuscht. Und deswegen will sie sich eigentlich auf sich selbst vorbereiten.
Und das wirkt ja total zwanghaft.
Das ist auch ein Thema, warum ich das auch geschrieben habe, weil Geschlechtsverkehr nach Plan, das ist ja ziemlich verrückt, was das mit der Sexualität macht. Ne? Also ich meine, am Anfang ist es vielleicht noch irgendwie witzig und so, ne? Aber wenn das dann wirklich über Jahre hinweg geht, ne? Das sagt sie ja auch, ne? Dass sie das Gefühl hat, dass sie irgendwie in einer Dreiecksbeziehung mit Felix und dem Kinderwunsch ist und so. Ne? Und dass sie nur mehr sehen sieht, mit Felix zu schlafen, wenn sie fruchtbar ist. Und das wird dann schon so verfremdet, also diese Natürlichkeit von Liebe machen, also verliert total ihre Natürlichkeit. Und was das dann mit dieser Sexualität des Paares macht und vor allem auch mit der Sexualität der Frau, das hat mich auch total interessiert. Ne? Und ich finde, das sind auch Themen, unter welchen also viele Paare und viele Frauen, Männer leiden, aber man spricht halt nicht darüber, weil man irgendwie ist so schambehaftet. Ich habe das so oft gehört, das finde ich auch so unglaublich. Also einige Frauen haben gesagt, dass sie sich irgendwie schämen, dass sie zum Beispiel IVF machen, also das heißt, wo Samenzelle und die Eizelle im Außen befruchtet werden und dann einfach zurück in die Gebärmutter transferiert werden. Und dass sie das Gefühl haben, dass sie da so gegen Natur arbeiten, weil dass sie irgendwie Natur austricksen. Und ich finde das so absurd, weil ich meine, man trickst die Natur nicht aus, weil ich meine, auch wenn du das im Aus befruchten lässt, wird sich das Embryo trotzdem nicht weiterentwickeln, wenn es nicht will. Irgendwo im Hintergrund hat man ständig dieses, ich meine, ich nicht, aber ich habe oft das Gefühl, dass Leute irgendwie so dieses Bild von dieser heiligen Familie im Hintergrund haben. Ne? Und die ist ja total künstlich, weil wenn man sich vorstellt, ne, ich meine, Maria war verlobt mit Josef, ne? Und dann kommt der Heilige Geist, befruchtet Maria künstlich, könnte man sagen. Dann wird sie schwanger und der Josef stimmt dann auch noch zu, dass er das Kind annimmt. Und dann, wenn man dann davon spricht, dass man sie gegen die Natur wendet, finde ich das wirklich absurd.
Eine sehr moderne Interpretation des Christentums.
Ja, jetzt werde ich so viel Hass bekommen. Was.
Wir empfehlen uns ja immer auch ein paar Bücher. Ich würde ja auch eins empfehlen.
Ja.
Dana Vohwinkel, ja, Anton und Alma.
Ja, ich liebe Dana. Ja.
Hast du schon gelesen?
Nein, ich habe es leider nicht gelesen, aber ich habe es schon gesehen und ich freue mich schon total drauf.
Das geht um eine Liebesgeschichte, eine sehr komplizierte Liebesgeschichte. Ja. Sie ist die Urenkelin von Martin Bormann, NS-Verbrecher. Und er ist Jude. Mhm. Sie begegnen sich irgendwann, es entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Er hat eine super komplizierte Familie, total neurotisch alle. Und er ist selber auch ein Typ, ja, der ist auch so ein Narziss. Ja. Und es dreht sich alles um ihn. Und manchmal dachte ich so, oh, toxisch bis zum Get-No. Und dann passieren so im Hintergrund so politische Entwicklungen, ne, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Pandemie spielt da mit rein. Es spielt mit rein der 7. Oktober, die Anschläge. Ja. Und bei ihr ist es so, als er nach New York geht, um an seiner Magisterarbeit zu arbeiten, trennen sie sich hinterher, weil er länger bleiben will. Und unabhängig von ihm ist es so, dass sie dann so Kurse macht. Sie will Jüdin werden, sagt ihm das aber nicht. Er kommt dann einfach zurück und sagt so, hoppla die hopp, ich habe es mir anders überlegt, ich will nach Hause. So. Und sie lässt ihn dann zaghaft wieder rein in die eigene Wohnung, in das eigene Leben, verschweigt ihm aber, dass sie Jüdin wird und er wird stinksauer. Und ich will nicht verraten, wie es ausgeht. Ja. Jedenfalls wahnsinnig intensiv, tolles Buch. Ich habe geheult, als ich es gelesen habe. Und ich habe gelacht und es hat mich wirklich durch eine emotionale Achterbahn mitgenommen. Ich habe mich geärgert über ihn, aber auch über sie. Bin aber letztlich dran geblieben und wollte das auch lesen.
Ich wollte dir Ghost Stories von Siri Hustvedt empfehlen. Hast du es gelesen?
Nein, habe ich nicht, aber ich habe es schon mal empfohlen bekommen. Also wird es jetzt mal Zeit.
Ja, na, also ich mag Siri Hustvedt sehr und ich habe zuerst den Film gesehen, Dance Around the South. Und das ist ein Dokumentarfilm über Siri Hustvedt. Das wurde über Jahre gedreht in ihrem Haus in Brooklyn, wo sie mit Paul Auster gelebt hat. Und wo sie angefangen haben mit den Aufnahmen, war Paul Auster noch nicht krank. Ne? Und dann ist er aber während der Aufnahmen erkrankt und das ist sehr rührend. Also man sieht sie beide dann in diesem Haus und wie sie zusammenleben. Und, aber eben, es ist natürlich die Geschichte von Siri Hustvedt und das ist unglaublich toll gemacht. Also sie sagt da auch wirklich so tolle Gedanken drin. Und danach habe ich Ghost Stories gelesen. Das ist einfach das Buch. Sie hat eigentlich an einem anderen Buch gearbeitet und der Paul Auster ist gestorben und dann hat sie das Buch, an dem sie gerade gearbeitet hat, unterbrochen und hatte das Gefühl, sie muss jetzt wie so um ihre Trauer zu verarbeiten, dieses Buch geschrieben. Das ist wahnsinnig berührend, das Buch über ihr gemeinsames Leben. Also kann ich dir nur empfehlen. Das ist wirklich, also habe ich auch geweint.
Du, es ist überhaupt nicht ehrenrührig. Ich bin einer, der ich sitze im Kino und heule.
Ja, ich
Na
auch,
und?
Ja. Genau.
Vielen Dank. So, jetzt sind wir hier im Schönberg Center in der Ausstellung. Ich stehe hier vor einer alten Schreibmaschine, ein Metronom, eine Stimmgabel. Ne? Und was ist das hier? Achso, das sind so Tintenpuder.
Und das ist eine Gemälde eigentlich, genau.
Stimmt, da steht jetzt Arnold Schönberg vom Mai 1910. Ist wie so eine Hand, ne, die so einen Sturm trägt oder so. Mhm. Ungarische Vorfahren.
Ja, ich glaube, sein Vater war tatsächlich Ungar. Also wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, aber ja, ich glaube schon.
In Széchenyi geboren. Hier sieht man sein Impfzeugnis gegen die Pocken. Sein Realschulzeugnis. Was konnte er denn gut? Na, Mathe war er nicht so gut. Eigentlich alles befriedigend. Was ist das hier? Geografie.
Lobnis.
Lobenswert.
Lobenswert.
Lobenswert hat er nur in Geografie. Freihandzeichnen genügend. Interessiert dich Zwölftonmusik?
Ja, ich habe ja gar nichts gesagt. Im Roman wird ja Verklärte Nacht gespielt von Schönberg. Das ist aber noch auf seiner spätromantischen, expressionistischen Phase. Die ist ja nach Richard Demmel, ne, Gedicht Verklärte Nacht geschrieben. Da geht es ja und das Thema, also eine Frau geht mit ihrem Mann im Mondschein spazieren und gesteht ihm, dass sie das Kind von einem anderen Mann erwartet. Aber dieser Mann nimmt das an, also und beschuldigt sie nicht in dem Sinne, oder? Sondern so, und das ist irgendwie auch im Roman das Thema, wo die Eva glaubt, dass sie vielleicht von beiden Männern schwanger ist, ne, in dem Moment und so. Ne? Genau, und das ist der Schach, den Schönberg für vier Spieler entworfen hat. Er war ja auch so ein Erfinder. Ne? Genau, Koalitionsschach.
Naja, sind fast alle Parteien dabei. Ne? Man sieht Rot, Grün, Schwarz und Gelb.
Naja, auf jeden Fall Koalitionsschach.
Stefan hat Tamara Steiner im Arnold Schönberg Center in Wien getroffen und mit ihr über ihren Roman Luft nach unten gesprochen. Wie war die Begegnung, Stefan, mit ihr?
Total schön. Draußen fast 40 Grad, drinnen angenehm temperiert. Wir hatten einen guten Draht, scheint mir. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mit ihr zu reden. Haben wir auch sehr lange, über 2 Stunden. Auch die Leute im Schönberg Center waren sehr gastfreundlich. Und das lohnt im Übrigen auch auf jeden Fall einen Besuch. Es gibt dort eine Ausstellung, die kann man sich anschauen. Es muss ja nicht immer Sissi sein, wenn man in Wien ist. Und ein ganz dickes Dankeschön auch an den Jolnay Verlag. Das Buch erscheint nämlich erst am 21. Juli. Wir dürfen fast 3 Wochen früher damit sozusagen an die Luft.
Also Orte und Worte ist diesmal unserer Zeit ein kleines bisschen voraus. Was würdest du denn sagen, Stefan, für wen ist dieser Roman Luft nach unten was?
Grundsätzlich für jeden, der einen sehr gut geschriebenen Roman will, der zwar Antworten sucht, aber stattdessen immer neue Fragen aufwirft. Es ist ein Buch über Frauen, ein Buch für Frauen, aber eben nicht nur. Die Frauenfiguren, die sind vielschichtig, wütend, zupackend, lebenshungrig. Es geht um komplizierte Mutter-Tochter-Beziehungen, Geheimnisse, die dunklen Flecken Jugoslawiens, also zum Beispiel die lebensfeindliche Insel Goli Otok, im Volksmund auch Titos Hawaii genannt, aber das hatte mit Hawaii gar nichts zu tun. Das war ein brutales Straflager, in dem unter anderem Tamara Steiners Großvater jahrelang festgehalten wurde. Niemand lebt dort heute, da grasen maximal Schafe, wenn sie denn überhaupt was zum Grasen finden. Die Keimzelle des Romans hat vor 2 Jahren beim Bachmann-Wettbewerb den Kelag-Preis gewonnen. Überhaupt Preise, Lyrikpreis, Meran 2024, eine ganze Reihe Stipendien. Und zurück bleibt die Zuversicht. Aus der 11-jährigen Carmela wird ganz sicher mal eine taffe Frau, die weiß, was sie will. Auch Iva, die Protagonistin, wird ihren Weg machen. Und wer der Vater ihres Kindes am Ende wird, unerheblich. Hauptsache, die Liebe ist da.
Tamara Steiner, Luft nach unten, erscheint am 21. Juli bei Jolnay. Vorbestellen kann man ihn schon jetzt. Der Roman hat 336 Seiten und kostet 25 Euro.
Und Orte und Worte geht in die Sommerpause. Wir wiederholen deshalb Sendungen aus dem ersten Halbjahr 2026. Die erste frische Folge gibt es wieder in der ersten Septemberwoche. Einen schönen Sommer von uns.
Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.